Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und unser Motto der heutigen Ausgabe lautet, besser als jemals zuvor. Muss jetzt nicht unbedingt auf uns beide zutreffen, es trifft aber auf unsere Golfstars zu, über die wir heute sprechen. Zwar nicht auf die Deutschen leider, die hatten mal wieder ein Wochenende frei, aber auf Österreichs Bernd Wiesberger zum Beispiel, vor einem Jahr noch down and out wegen einer Handgelenksverletzung, weit abgerutscht in der Weltrangliste und jetzt nach der Italian Open und seinem dritten Turniersieg in diesem Jahr top im Race to Dubai und besser als jemals zuvor in der Weltrangliste. Und dann haben wir auch noch Lanto Griffin, 31-jähriger PGA-Tour-Rookie, der bei der Houston Open triumphierte und damit jetzt den FedEx Cup anführt, ebenfalls besser als jemals zuvor. Und besser als jemals zuvor fühlt sich auch Kevin Na aktuell, so haben wir zumindest den Eindruck. Desiree, über den haben wir letzte Woche gesprochen, nach seinem Sieg in Las Vegas, als er uns und die Golfexperten in Amerika ziemlich verwundert hat, als er auf Koreanisch in seiner Siegesrede über falsche Gerüchte sprach, sich bei koreanischen Fans für ihre Treue bedankte. Tappten alle so ein bisschen im Dunkeln, weil er auch auf der Pressekonferenz nicht näher ins Detail gehen wollte. Das hat er jetzt nachgeholt bei golf.com.
Ganz genau, und es ist dann doch anders, als wir so ein bisschen vermutet hatten. Ich hatte ja noch irgendwie wild spekuliert, dass es vielleicht irgendwas mit der Geschichte mit Bio Kim zu tun hat, mit dem er ja auch eine Connection letztendlich hat, also mit dieser Suspendierung auf der Korean Tour, dieser unglaublich langen und nahezu unverständlichen. Und ist aber dann doch wieder ganz anders, als man denkt. Und es ist deswegen berichtenswert, weil es dann doch sich auch ein bisschen in seinem Golfspiel äußert. Kevin Na hat seit Jahren, genauer gesagt seit 2013, 14, Stress mit einer Ex-Verlobten und deren Familie. Also er war verlobt mit einer Koreanerin. Und in Korea ist das halt auch alles nicht so lustig, wie das vielleicht in Amerika ist. Wir hatten von dem Thema Gesichtsverlust schon gesprochen. Und genau darum geht es natürlich. Die Familie und auch seine Ex-Verlobte hat die Auflösung der Verlobung als extremen Gesichtsverlust empfunden und ihn seither eigentlich mit allem drangsaliert, was man so kann, Gerichtsverfahren und öffentliche Aktionen wie die Ex-Schwiegermutter sozusagen ins B, die sich bei einem Turnier dann hinstellt und eine Tafel hochhält, wo sie ihn da irgendwie angeht. Und also das muss Kevin Na alles sehr, sehr mitgenommen haben, und interessanterweise passt es halt zeitlich genau auf diese Phase in Kevin Nas Golfspiel, wo wir uns ja sehr, sehr oft gefragt haben, warum er dann diese ganzen Ticks und komischen Verhaltensweisen auf dem Golfplatz zeigt, die man so zusammengefasst immer in einer extrem langen Pre-Shot-Routine beschrieben hat. Aber das war ja dann tatsächlich so, dass er fast im Rückschwung nochmal gestoppt hat und dann nochmal angesetzt hat und dieses 30 Mal wieder hin und weg gehen, also ich übertreibe mit 30 Mal, das war wirklich schwer mit anzusehen und hat offensichtlich dann doch ganz krass mit dieser Thematik zu tun, dass er natürlich davon sehr emotional und psychisch allgemein aus der Bahn geworfen war, dass es da in seinem Privatleben doch ziemlich drunter und drüber ging. Und jetzt hat er da eine gewisse Stabilität wieder erreicht und tada, seit anderthalb Jahren läuft es da einfach wieder. Und diese Rede auf Koreanisch hat wohl darauf abgezielt, weil es dazu geführt hat, was ihn wahnsinnig verletzt hat, dass er als Auswanderer natürlich, er hatte die amerikanische Staatsangehörigkeit, war aber bis er 6 Jahre alt war in Südkorea, und dass er dort, also Zitat, wie ein Fremder behandelt wird, wie ein Ausländer behandelt wird, das hat ihn ziemlich fertig gemacht, und das mischt alles in diese Speech mit rein, die er da gegeben hat, und gibt so ein bisschen Einblicke in die Untiefen dessen, was hinter dem Golfsport so steht.
Aber jetzt ist er wieder da, ist auch besser als jemals zuvor, hat diese Ticks zum großen Teil abgelegt, und das schlägt sich natürlich dann auch in seinen sportlichen Resultaten nieder, ja nicht nur beim Sieg in Las Vegas vor einer Woche. Haben wir das mit Kevin Na also auch aufgeklärt, machen wir eine kurze Pause, sprechen dann über die European Tour, über die Rolex Series und über Bernd Wiesberger und ja vieles mehr noch in Rom. Das gleich bei uns, Thema bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Rolex Series auf der European Tour. Unser erster Start, beziehungsweise unsere erste Station hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de in dieser Sendung mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Und wir gucken zur Italian Open Olgiata Golf Club in Rom, Austragungsort dieses Turniers, 76. Open d'Italia. Also schon sehr, sehr etabliert dieses Turnier auf der European Tour und natürlich auch auf der Rolex Series. Und etabliert, das trifft auch irgendwo auf Bernd Wiesberger zu, jedenfalls so bis Mitte letzten Jahres, bevor ihn dann eine Handgelenksverletzung aus der Bahn warf, in der Weltrangliste abrutschen ließ. Aber Bernd Wiesberger, der steckte nicht auf. Der hat in dieser Saison zurückgeschlagen und jetzt mittlerweile schon seinen dritten Turniersieg feiern können. Bernd Wiesberger, der Österreicher, gewinnt also die Italian Open mit minus 16. Ein Schlag vor Matthew Fitzpatrick und 4 Schläge vor Kurt Kitayama. Und um die deutschsprachigen Sportler in dieser Woche dann noch weiter zu ehren, Matthias Schwab, geteilter Vierter geworden, zweitbestes Ergebnis des Österreichers auf der European Tour mit minus 11, also 5 Schläge hinter seinem Landsmann Wiesberger und zusammen mit Andrew Johnson und Robert McIntyre auf diesem 4. Platz dann am Ende gelegen. Desiree, bevor wir in die Analyse und natürlich in die Analyse zu Bernd Wiesberger einsteigen, lassen wir den Meister doch einfach mal selber hören, wie er im Gespräch mit der European Tour ja, seine Woche letztlich einschätzt, seine Woche in Italien.
Ja, unglaublich. Ich meine, ich habe, es war am Anfang der Woche ein bisschen schwierig zu sagen, wie ich auf dem Platz performen werde, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie er meinem Spiel zusagt. Aber ein Faktor war sicher, dass ich letzte Woche mit dem Stuart Morgan und dem Philipp Debusquer, meinem Trainer, super paar Tage gehabt habe und mich gut darauf eingestellt habe. Sehr gut getreift ganze Woche. Und ja, in den wichtigen Situationen am Wochenende eine unglaubliche Puttleistung gezeigt habe, finde ich, und sehr gut gesaved habe, wenn ich aus Position war. Und das war natürlich wichtig und daher bin ich super happy mit dem Resultat der Woche natürlich.
Kann man verstehen. Und seinen Peak, den hatte er dann tatsächlich auch auf der Schlussrunde. Da hatte eine 65 gespielt und seine 3 Schläge Rückstand, die er auf den Führenden nach 54 Löchern hatte, Matthew Fitzpatrick, dann mehr als wettgemacht und am Ende eben mit einem Schlag vorne gelegen. Sein Staff hat er angesprochen, der ja sehr viel Anteil daran hat, dass er auch nach dieser schweren Verletzung dann wieder zurückgekommen ist und jetzt eben auch so wieder da ist, wie er da ist.
Ja, also generell muss ich sagen, ist das schon eine Riesensache, was er da gerade abzieht, weil wenn du 7 Monate draußen bist mit Handgelenk und also das ist nicht so lustig und das hat sich ja dann natürlich, was ich aber ehrlich gesagt für völlig normal gehalten habe, erstmal ein bisschen wieder zäh angelassen, als er dann wieder eingestiegen ist. Ich meine, wie soll man da auch an Tag 1 nach so einer Verletzungspause auch da irgendwie die Wahnsinnsresultate abliefern? Aber nach wenigen Monaten ist er da richtig durchgestartet mit dem Made in Denmark eben schon, dann 2 Rolex Series Events, kann man mal so sagen. Und so ein bisschen pikant, was heißt pikant, das ist jetzt Quatsch, aber es ist irgendwie, vielleicht auch nicht unbedingt so ein Zufall, dass er eben ausgerechnet vor Matt Fitzpatrick jetzt gewonnen hat, weil die Puttleistung, die Wiesberger angesprochen hat, sicher zu einem Teil auch damit zusammenhängt, dass er mit Jamie Lane einen Caddy hat, der also wirklich ausgewiesener Spezialist für Grünlesen und sowas ist, sich da gerne auch mal auf den Boden hinlegt und ganz genau hinguckt, wie da die Ondulation ist. Und der ist ja wiederum der Ex-Caddy von Matt Fitzpatrick. Insofern hat Fitzpatrick da jetzt Know-how an Bernd Wiesberger abgeben müssen, in Anführungszeichen, durch den Wechsel. Und Wiesberger hat jetzt wirklich, das merkt man schon, da wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Händchen gehabt auf dem Grün. Und auch wie oft, ne, es sind ja immer so Shot of the Day, sind immer irgendwelche Birdie- oder Eagle-Dinge, aber der hatte halt auch einfach Serien von paar Putts, die du dann haben musst, um so einen Sonntag als Sieger abzuschließen. Direkt auf der Back 9, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie 10, 11, 12 waren drei Paar Saves hintereinander, die einfach fundamental wichtig waren und die er mit sehr guten Putts gelöst hat. Insofern ist das schon eine Komponente, die jetzt sein Spiel einfach nochmal besser macht.
Und kann man sagen, dass er damit ja letztlich das Erfolgsrezept gekriegt hat, dass Matthew Fitzpatrick jetzt fehlt? Weil wenn man auf Fitzpatricks Bilanz 2019 guckt, dann ist er ja immer dicht dran gewesen am Sieg, viermal Zweiter am Ende geworden und jetzt wieder um einen Schlag verpasst. Ist das dieser eine Schlag, der über den ein Caddy dann vielleicht auch ausmacht?
Das kann ich nicht einschätzen, ob da dieser Caddy-Wechsel jetzt wirklich, ob ich denen das da nur reinrede oder ob da tatsächlich was ausmacht. Bei Fitzpatrick ist es in diesem Jahr einfach irgendwie immer knapp daneben. Das ist ganz, ganz eigenartig. Er ist ganz, ganz oft in Contention und hat eben sehr viele zweite Plätze ja schon, wie schon erwähnt. Und irgendwie hakt es tatsächlich immer an den ein, zwei Schlägen am Schluss. Ob das jetzt wirklich auf den Caddy zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Es spielt alles immer mit rein, das ist schon klar. Ich denke, dass Fitzpatrick natürlich jetzt auch langsam wirklich dringend nach einem Sieg wieder verlangt, weil er ja eigentlich durchaus ein regelmäßiger Winner on Tour auch ist. Und 2019 steht es noch so ein bisschen aus, dass er sich da noch so einen richtig schönen großen Sieg holt. Vielleicht kann er das jetzt im Saisonfinale Richtung Race to Dubai ja noch tun.
Das, obwohl er vier Runden in den 60ern gespielt hat. Das war Bernd Wiesberger nicht vergönnt. Er hatte am zweiten Tag eine 70 gespielt. Matthew Fitzpatrick dagegen viermal 60, also 67, 65, 68, 69. Aber wie er selber auch sagte, auch ein bisschen das Pech dann gehabt, dass am Schlusstag eben jemand wie Wiesberger dann so aufdreht. Aber dass er eben so aufdrehen kann, der Österreicher, das hat dann natürlich auch viel mit Psyche zu tun, die er sich dann in dieser Zeit auch ja wieder aufgebaut hat, dann durch Erfolgserlebnisse dann letztlich auch wiedergeholt hat, dass er dieses Bewusstsein einfach hat. Im Fußball haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das Thema Mentalität ja sehr, sehr groß, aber das ist es dann auch, was jemanden wie Bernd Wiesberger dann mit so einem Nackenschlag wie dieser Handgelenksverletzung dann braucht, um wieder zurückzukommen.
Ja, er sagt selbst, dass er natürlich in der Zeit, in der du natürlich verletzungsbedingt da irgendwie kaltgestellt bist, natürlich die Tour vermisst hat. Also das ist ein Allgemeinplatz, das ist jetzt nichts Besonderes, das ist klar, aber das kriegt, also wenn dir da dann was kurzzeitig weggenommen wird, kriegt schon auch nochmal eine andere Wertigkeit. Die Golfer, um Gottes Willen, sind ja nach so einem Comeback oft einfach mental irgendwie ein bisschen anders drauf, können sich manchmal auch ein bisschen besser distanzieren. Und bei Wiesberger hat das jetzt so richtig, der hat einfach Bock wieder und richtig Spaß wieder und das Golfspiel ist natürlich auf einem super Niveau und hat ja jetzt auch riesen Ausblick natürlich aufs Saisonfinale. Jetzt ist er auf Rang 1 im Race to Dubai, hat noch ein paar nette Turniere anstehen. Ich würde nicht ausschließen, dass er da nochmal gewinnt, ehrlich gesagt, bei dem Lauf, den er jetzt gerade hat und bei der Form, die er jetzt gerade hat. Insofern, dass er ein absoluter Kandidat von Ryder Cup ist, war eigentlich nur durch die Verletzung mal kurz leicht eingeschränkt, aber so wie er jetzt wieder zurückgekommen ist, also wenn da nichts mehr passiert, ist das auch relativ gemarte Wiesen. Und das ist der Wiesberger 2019 ist tatsächlich besser als je zuvor.
Und damit eben auch an der Spitze am Ende der Italian Open, der 76. Austragung gewesen. Es sind nicht die erwarteten großen Namen, die dann am Ende oben stehen. Bernd Wiesberger ist ein großer Name, den hatte man aber vielleicht dann trotzdem nicht unbedingt auf dem Zettel. Der fliegt ja aktuell dann auch trotz seiner Erfolge immer noch so ein bisschen unterm Radar. Fitzpatrick, einer, der mal groß werden möchte, aber so zum Beispiel Justin Rose oder Ian Poulter, der ja schon zweimal die Italian Open gewonnen hat, vor dem Turnier erzählt hat, na, so ein Hattrick wäre natürlich schon geil. Der hat nicht mal den Cut geschafft, genauso wenig wie Martin Keimer oder auch Maximilian Kiefer. Und John Rahm und Rory McIlroy, die waren gar nicht dabei. Also auch so ein bisschen, das Teilnehmerfeld ein bisschen reduziert gewesen und die großen Namen eben nicht so, wie man sie sich erhofft hat.
Ja, also Poulter war jetzt ehrlich gesagt nicht in so einer berückenden Form, dass ich jetzt zwingend an eine, also absurde Anführungszeichen an Titelverteidigung, Anführungszeichen aus, geglaubt hätte. Aber ja, also speziell ist zum Beispiel bei Molinari, der war ja noch weiter hinten, also Kiefer und Keimer haben sich ja treulich bei plus 3 da eingefunden und zusammen den Cut verpasst. Molinari sogar bei plus 5 in seinem Heimatland auf einem Golfkurs, den er kennt. Das war schon krass. Auch Luke Donald, der vorher gute Leistungen gezeigt hat, auch mit plus 2 einen Cut verpasst. Also das ist dann schon irgendwie... ja, schade natürlich, wenn da große Namen draußen sind. Auf der anderen Seite hast du natürlich einen Andrew Johnson wieder mit vorne dabei, auf einem geteilten vierten Platz. Beef mal wieder in Action. Der hat eine deutlich aufsteigende Formkurve, was ja immer auch einfach schön ist, ihn da zu sehen. Robert McIntyre, der junge Schotte, ist so ein Geheimtipp noch. Also ist eigentlich schon keiner mehr. Der hat sich so ein besseres Ergebnis leider mit 3 Bogies jetzt auf der Schlussrunde vergeben. Die war jetzt nicht ganz so prickelnd, aber der hat ein super Turnier gespielt. Und Matthias Schwab, der ja quasi Österreichs Nummer 2 ist hinter Bernd Wiesberger, der drückt auch immer so in die Top 5 rein in letzter Zeit und ist ja wirklich jemand mit Potenzial, der da ganz vorne mitspielt. Und dann, weil wir haben Matt Wallace zum Beispiel noch nicht erwähnt, der ist dann letztendlich mit einer sehr, sehr bunten, schrägstrich chaotischen Schlussrunde, dann noch, also auch mit 3 Bogies und Double Bogey und alles drin und natürlich auch 4 Birdies, aber ist dann da letztendlich auf einem geteilten 7. Platz irgendwie hängen geblieben. Also es sind nicht die ganz, ganz, ganz großen Namen vorne, da hast du völlig recht, aber ich würde eben das Feld dahinter auch gar nicht so klein reden wollen. Lustigerweise übrigens, wie schon bei der Open d'Espagna, ist so, dass ganz vorne dabei der top-platzierte Italiener eben nicht Molinari oder irgendeiner derer ist, die ich mit einem Steinchen markiert hatte, sondern Francesco Laporta auf einem geteilten 7. Platz. Also der hat das genutzt und hat sich noch vor Andrea Pavan geschoben, den man da eher, also der ist da ja sogar Clubmitglied, ja. Den man da eher vorne gesehen hätte.
Wenn wir noch auf Matthias Schwab nochmal eingehen, auf dem geteilten 4. Platz, ich hatte es eingangs gesagt, zweitbestes Ergebnis seiner Karriere bisher auf der European Tour. Der ist doch irgendwie jetzt auch, wir haben es bei vielen schon gesagt, der ist mal dran, aber der ist wirklich mal dran. Der tastet sich so langsam ran an den Turniersieg.
Ja, also ist auf jeden Fall da jetzt super oft in Contention gewesen und das Zeug dazu hat er. Vielleicht muss er noch ein bisschen einfach diese, wie soll ich sagen, Schlussrunden, Führung, Heimbringen, Geschichte noch ein bisschen erfahren. Er hat ja, also gerade wenn wir jetzt bei BMW International Open München bleiben, hat er da auch tolle Leistungen gezeigt und dann so am Schluss so ein ganz kleines bisschen nachgelassen noch. Das sind aber wirklich so Erfahrungssachen. Also ich glaube, dass er da über kurz oder lang tatsächlich wirklich hoffentlich wieder in der Position ist, sich den Sieg zu holen an einem Sonntag und dass er dann da auch in der Lage ist, das durchzuziehen, weil das Golfspiel dazu hat er definitiv. Und also die Österreicher sind ja auch vom Mindset her eigentlich immer ganz cool, so weit drauf, zumindest scheint es so nach außen. Hat passend zur kommenden Jahreszeit für mich immer irgendwas von Skifahrer-Interviews auch. Ist überhaupt nicht böse gemeint, aber der Slang ist natürlich wunderbar. Und also Matthias Schwab ist definitiv einer der Kandidaten, wo man sagt, da geht es schon was. Ob das jetzt in dem Race to Dubai Saison Endschlussspurt tatsächlich noch passieren wird, muss man sehen. Aber das nächste Jahr kommt bestimmt, die nächste Saison kommt bestimmt. Und also er ist auf jeden Fall einer der aussichtsreichen Kandidaten.
Wir drücken ihm die Daumen, werden das Ganze natürlich weiterverfolgen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und nach einer kurzen Pause, da springen wir dann von der European Tour auch schon rüber auf die PGA Tour. Und dann geht es zur Houston Open, dem Turnier übrigens, wo Ian Poulter im letzten Jahr den Titel gewonnen hatte, beziehungsweise bei der letzten Austragung in der letzten regulären Saison wurde das Turnier ja nicht ausgetragen. Hat er jetzt auch einen neuen Termin gekriegt im Herbst, entsprechend auch keinen Sponsor, aber darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist... Sport für die Ohren.
Folge uns auf Twitter. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die PGA-Tour und dem Blick auf die Houston Open. Fünftes von 49 Turnieren in diesem Jahr auf der Tour in dieser neuen Saison und Golf Club of Houston. Der Austragungsort und am Ende hat sich ein Rookie durchgesetzt. Lento Griffin, das ist aber allerdings schon ein etwas betagterer Rookie. 31 Jahre ist er alt und der gewinnt mit minus 14 am Ende in einem spannenden Schlussspurt. Dieses Turnier holt sich die Trophäe. Ein Schlag vor Scott Harrington und Mark Hubbard. Die liegen beide bei minus 13, also ein Schlag zurück. Und wenn wir diese drei Namen, Lento Griffin, Scott Harrington und Mark Hubbard, schon erwähnen, dann fällt auf, das sind jetzt keine Namen, die wir jetzt so oft thematisieren, über die wir Woche für Woche sprechen. Hat den Grund, weil das Turnier in Houston auch nicht so megamäßig besetzt war. Nur zwei der Top 50 in der Welt waren dabei, Keegan Bradley und Henrik Stenson.
Genau, und wir hatten auch in der Vorschau schon drüber gesprochen, dass das natürlich, eine Chance ist für Spieler, die jetzt mangels ganz allererster klassischer Konkurrenz sich da nach vorne spielen können. Und das haben die drei sehr, sehr wörtlich genommen, nicht nur die drei. Wir haben auf einem geteilten vierten Platz Harris English, den man jetzt vom Namen her kennt, wobei der jetzt tatsächlich auch eine Zeit lang wirklich nicht so gute Leistung gebracht hat. Und ansonsten ist da wirklich die, sind schon einige Spieler, die man eher so zur zweiten Garde rechnen würde, dann mit vorne dabei unter den Top Ten. Übrigens, weil wir bei den Österreichern ja schon waren, auch selbst Stracker natürlich, der Österreicher, Schrägstrich in Amerika lebende, PGA-Tour spielende Österreicher, hat einen geteilten vierten Platz eingefahren, was auch eine sehr, sehr gute Leistung ist, mit einer ganz tollen 65 am ersten Tag. Aber es ist jetzt generell so, dass also speziell die Top 3, wenn man sich das dann so anguckt, ist jetzt nicht irgendwie so, dass man die so kennen würde. Aber trotz allem kämpfen die da natürlich genauso wie in einem großen Turnier dann und sind meist noch deutlich bewegter über einen in dem Fall ersten Turniersieg wie bei Lento Griffin, als die Seriensieger, die das so mit einem Achselzucken hinnehmen. Das habe ich jetzt übertrieben und es ist nicht böse gemeint, aber also Lento Griffin hat sich und seinem Umfeld da, glaube ich, ein sehr, sehr großes Geschenk gemacht mit dem durchgezogenen Sonntag, mit der Superfinalrunde und mit diesem Turniergewinn um einen Schlag.
Genau, und er war mit einem Schlag Vorsprung auch auf die Runde gegangen und hat es dann am Ende ja quasi gehalten, obwohl es dann nochmal sehr spannend wurde. Aber Lento Griffin, du hast gesagt, Umfeld sehr bewegt. Er hat auch eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Vater früh verstorben, wurde von einem Mitglied bzw. einem führenden Mitglied seines heimatlichen Golfclubs dann protegiert, bekam eine Ehrenmitgliedschaft, weil die Familie sich auch eine richtige Mitgliedschaft nicht hätte leisten können, wurde da ein bisschen in der Jugendzeit aufgebaut, auch nach dem Tod des Vaters und auch dann im weiteren Verlauf seiner dann auch sehr bewegten Golfkarriere dann unterstützt, 2010 Profi geworden, aber so große Erfolge, die stellten sich erstmal überhaupt nicht ein. Er war auch kurz davor schon zu sagen, Leute, ich höre auf.
Ja, das war 2017, da hat er gesagt, du, übrigens, jetzt lassen wir das einfach mal, aber irgendwie haben sie ihn dann doch überredet, dass er doch noch einfach einen Mentalcoach sieht, also einen Sports Psychologist, wie man in Amerika sagt, und hat dann mit einem besseren Mindset auf der Corn Ferry Tour in Nashville übrigens gewonnen, wo es diese nette Gitarre gibt als Präsent, finde ich immer sehr, sehr hübsch. Und hat dann tatsächlich sich eigentlich 2018 schon zur Mitgliedschaft auf der PGA Tour gespielt, aber hat die Karte nicht behalten können und weil er einfach auch noch zu wenig strategisch irgendwie ausgebildet war. Er hat da relativ sinnlos drauf losgeballert, wenn man es jetzt übertreiben möchte. Und hat halt die Karte natürlich dann auch in der Folge wieder verloren. War dann 2019 wieder auf der Korn Ferry Tour und hat jetzt die Tourkarte wieder erlangt und hat die jetzt wiederum einfach auf längere Zeit gesichert und natürlich das geholt, was mit so einem Sieg eben einhergeht. Es geht ja nicht um den Sieg, es geht um die Tourkarte, die du jetzt sicher hast für eine Weile. Es geht um Einladungen zu Turnieren und das ist halt, da hat er, glaube ich, ein paar Sachen auf seiner Bucketlist abhaken können.
Und eben auch im 33. Start schon diesen ersten Sieg dann feiern können, das ist auch was, was natürlich die Psyche dann auch beruhigt, nicht nur, weil die Jobsicherheit da ist, sondern weil er eben auch nachgewiesen hat, er kann es. 33. Turnierstart und ja, die Basis dazu hat er mit einem Putt aus 33 Metern gelegt. 33 Fuß, Entschuldigung.
Jojo, trotzdem 33.
Aber er ist nicht 33, er ist 31 und 3 Monate. Also zu viel Coincidence ist dann auch nicht dabei.
Okay, nee, denn da stimmt irgendwas nicht. ja, der Putt ist definitiv ein Putt, über den wir sprechen müssen, weil er eben genau zur richtigen Zeit kam und ein monströses Ding einfach war. Also 33 Fuß ist schon eine kürzere Strecke, die du auf einem Grün zurückzulegen hast. Also er war wirklich einfach am anderen Ende und hatte einen ewigen Weg. Und ich dachte noch so, naja, okay, also machbar ist alles, aber jetzt...
Vor allen Dingen auf ein Paar 3, das muss man ja noch dazu sagen. Es war an der 16.
Ja, also das hat er sich da leider so weit weg hingelegt, nur irgend möglich, sodass der Ball noch auf dem Grün ist. Und hat aber diesen Putt mit einer auch irgendwie, also ich fand Entschlossenheit da dann reingezogen, das war schon sehr beeindruckend. Und das natürlich auf der 16, mit sich damit dann den Schlag Führung zu holen, das ist halt so ein Zeichen auch an die Konkurrenz, so nach dem Motto, ja, jetzt macht ihr mal. Hm. Und prompt war es dann eben so, dass die anderen beiden, die sich dann den zweiten Platz geteilt haben, also Scott Harrington und Mark Hubbard, da so nicht gegenhalten konnten. Und also Lanto Griffin war da schon sehr, sehr, sehr nervenstark einfach auch an diesem Sonntag und hat sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Und zum Thema Nervosität, da hat er bei den Kollegen vom Golf Channel dann auch was gesagt.
It was really strange out there today. I was actually battling my own mind, how calm I was and how big of a moment it was for me, but I wasn't nervous and I was almost trying to tell myself you should be nervous. And I think I talked myself into being nervous on a few putts on the back nine, but tee to green was, you know, it was pretty darn good for me under pressure. So this is going to be a week that I'll never forget, regardless of what happens the rest of my career.
Ja, das kann man verstehen. 69 zum Abschluss. Er hatte in dieser Woche auf der zweiten Runde so einen kleinen Ausrutscher mit der 74.
Ja, das war erstmal schade, weil er mit einer 66 am ersten Tag schon richtig gut losgelegt hat. Und die 74 dann am zweiten Tag hat natürlich jetzt wirklich nicht so dazu beigetragen, mit großen Hoffnungen erstmal ins Wochenende zu gehen. Da hat er irgendwie eine ganz komische Back 9 gehabt. Also er hat auf den Front 9 war irgendwie alles noch relativ ruhig mit einem Birdie und hat dann aber also den Schluss von der 14 bis zur 18, einer 13, ein paar 5 noch programmgemäßen Birdie gespielt, wie man das so gerne macht. Und hat dann aber 14 Bogey, 17 Bogey und an der 18 gleich noch ein Double Bogey gespielt. Das war sehr, sehr unglücklich. Da hat er dann auch nochmal Bekanntschaft mit dem Wasser gemacht. Also war wirklich ein ganz, ganz unglücklicher Abschluss für eine Runde. Hat für den Cut schon gereicht, aber er hat sich dann am Samstag, am Moving Day, nach oben gearbeitet. Das hat er absolut richtig verstanden mit der 65 und da musste er halt sehen, dass zum Beispiel jemand wie Scott Carrington, der jetzt unter 70 geblieben ist, an den beiden ersten Tagen spielt hat, am Samstag mit 72. Das ist dann, ehrlich gesagt, das ist mir lieber, du machst es am Freitag und hast noch 2 Tage Zeit, um das wieder auszugleichen.
Ja, das sind natürlich dann Schläge, die man da auf jeden Fall liegen lässt, aber bei Lanto Griffin, das spielt natürlich dann auch irgendwo eine Rolle, dass er auf seinen 4 Starts zuvor in dieser PGA-Tour-Saison immer die Top 20 erreicht hat. Also das ist auch einer, der hat über seine wenige Nervosität gesprochen, dann aber auch das tatsächlich dann auch ja, verinnerlicht hat, dass er mittlerweile auf der PGA-Tour da ist und dass er dann auch im vorderen Feld mitspielen kann. Das ist jetzt etwas, was ihn nicht umhaut.
Nee, das ist einfach total wichtig, dieses Wissen, dass man das Potenzial hat, da mitzuspielen. Es ist jetzt ja nicht jeder Spieler kommt auf die Tour wie ja, wie ein Jordan Spieth zum Beispiel, einfach in sehr jungen Jahren und dann aber gleich auch mit multiplen Major Wins. Das ist natürlich so ein Senkrechtstart, den ganz wenige Spieler nur hinlegen. Wir haben immer wieder mit Statistiken zu tun. Der und der ist der dritte, vierte Spieler, der unter 22, unter 25 so und so viele Turniere gewinnt. Das ist durchaus immer noch bemerkenswert, in jungen Jahren sehr, sehr viel zu reißen. Und manche brauchen da einfach einen Ticken länger. Und das hat einer der drei, ich habe leider vergessen, wer es war, auf Social Media auch formuliert, also einer der Top 3 jetzt da bei dem Turnier. Wirklich nach dem Motto, ich bin definitiv kein Jordan Spieth, das ist eine andere Klasse von Spielern, aber das heißt nicht, dass du nicht auch noch später auf die PGA-Tour kommen kannst und deswegen trotzdem noch durchstarten kannst und Turniere gewinnen kannst, so ungefähr jetzt, also in meinen Worten wiedergegeben. Und das ist genau das, was dich ja dann auch motivieren muss, sonst müsstest du ja mit 25 sagen, okay, jetzt ist es eigentlich vorbei, wenn ich bis jetzt nichts gerissen habe. Aber wir haben das ganz, ganz oft, dass wir Ende 20, Anfang 30, manchmal Mitte 30 noch First-Time-Winner haben, die einen steinigen Weg gegangen sind, sich halt auch oft da wirklich durchkämpfen mussten, die es aber dann doch noch geschafft haben, weil in diesem Profisport, da brauchst du schon immense Antriebsenergie, du brauchst eine immense Motivation, das irgendwann zu schaffen und deine Ziele zu erreichen. Und wenn du das über so lange Jahre durchhältst, dann ist natürlich so ein Sieg auch umso schöner, wenn du den dann hast. Und entsprechend, also Lando Griffin war ja völlig fertig, da ist quasi in Tränen ausgebrochen, als der Turniersieg dann durch war. Und es ist auch sehr verständlich, finde ich. Und gerade bei ihm, also was auch einfach schön war, er hat dann gesagt, er kann sich jetzt endlich leisten, seinem Lehrer und Mentor da jetzt praktisch mal Geld zu überweisen, weil sehr viele Leute in seine Karriere investiert hätten und ihn unterstützt hätten. Und er hat ja mehr oder weniger immer von Stipendien und sowas gelebt. Und jetzt ist er endlich mal überhaupt in der Situation, dass er finanziell über die Mittel verfügt, Prater da was abzugeben sozusagen. Und dass er das eben sehr, sehr gerne machen möchte, weil er ihm so unglaublich viel verdankt.
Steve Prater, der Mann, der ihn dann eben nach dem Tod seines Vaters aufgefangen und unterstützt hat. Und wir hören nochmal in das Siegerstatement von Griffin beim Golf Channel rein.
Well, it's my first top 10 too. So, everybody says it hasn't sunk in yet, but out there I was just trying to get in my own zone, which I did a really good job of early in the round. And I guess I'm in the players now. Century Tournament of Champions, Masters, FedEx Cup Playoffs. It's incredible.
Ja, da darf er alles mit jetzt spielen, mit den ganz großen Jungs dann quasi, die zum Teil ein bisschen jünger sind als er, wie gesagt 31, aber er ist auch noch der Birdie-King in dieser Saison auf der PGA-Tour. Der hat vor dem Turnier schon mit den meisten Birdies diese Kategorie angeführt und auch in dieser Woche beim Turnier dann, ich glaube, 24 Birdies hat er gespielt.
Naja, das ist schon einfach ein Ausrufezeichen. Und ich wollte übrigens noch anfügen, du hast über den verstorbenen Vater gesprochen, als Lando Griffin eben 12 Jahre alt war. Die Eltern waren so ein bisschen als Hippies verschrien und er ist ihnen da sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie ihn da überhaupt zum Golfsport gebracht haben, weil jetzt ist auch nicht irgendwie deren erste Priorität war im Leben. Die waren jetzt nicht so sportaffin eigentlich, aber sein Vorname, der ja etwas ungewöhnlich ist tatsächlich nach so einem spirituellen Meister irgendwie ausgewählt. Also das ist schon einfach irgendwie nett. Und seine Mama war da jetzt auch aktiv und war auch da und seine Freundin. Und insofern hat er da jetzt, denke ich, wirklich da mal einen Punkt in seinem Leben erreicht, wo er mal kurz durchschnaufen kann. Und ist dann immer für uns jetzt mal, wenn man die emotionale Berührtheit abstreift, ist es dann halt immer interessant zu gucken, wie geht es weiter. Wir haben natürlich oft die Situation, dass jemand dann den First Win endlich hat und es gibt aber natürlich auch durchaus Kandidaten, bei denen es dann der einzige bleibt, die sich dann aber durchaus ein Leben mit ihren PGA-Tour-Auftritten finanzieren können. Aber also die Frage ist jetzt, was kann Griffin daraus machen? Wie kann er da noch weiter sich durchbeißen? Oder gibt es da eine Grenze, die er dann letztendlich doch nicht überschreiten kann? Bleibt auf jeden Fall spannend und eigentlich freue ich mich, dass jetzt tatsächlich einer der unbekannten Namen sich da jetzt dieses Turnier geholt hat, wie wir es ja so ein bisschen fast schon prognostiziert hatten oder zumindest die Möglichkeit gesehen haben, weil, ja, also du hattest es vorhin schon angesprochen, wir haben auch in der Vorberichterstattung schon drüber gesprochen, die Houston Open haben natürlich durch den Wegfall von Shell als Titelsponsor natürlich irgendwie an Bedeutung, also und vor allem durch die Platzierung im Schedule, die damit einhergeht, natürlich sehr an Bedeutung verloren und kämpfen so ein bisschen, sich da jetzt den Platz im Tourkalender da irgendwie so ein bisschen zurückzuerobern. Und ja, da freust du dich, glaube ich, auch als Turnierveranstalter, wenn du einen Sieger hast, der da so dermaßen happy ist, diesen Preis zu gewinnen.
Definitiv. Lento Griffin, weil du eben sagtest, wie geht's für ihn weiter? Das werden wir natürlich dann beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Er hat aber auf jeden Fall eine Statistik vorzuweisen in dieser Woche, die ihn schon mal in das Konzert der ganz Großen mit aufnimmt. Er ist der erste Spieler seit, und den Namen frage ich gleich bei dir ab, der mit einer Runde 74 dann in diesen vier Runden trotzdem noch das Turnier gewinnt. Wer war der Letzte vor ihm?
Rory McIlroy.
Nee, Brooks Koepka.
Ach Mensch.
Aber ich meine, es ist die gleiche Kategorie. Brooks Koepka beim PGA Championship in der vierten Runde.
Ach, stimmt, natürlich. Ja, eigentlich ist der McIlroy derjenige, der immer so einen totalen Aussetzer drin hat.
Der hat es am ersten oder zweiten Tag meist.
Ja, ja, das wäre eine sichere Bank, dieser Tipp. Aber Koepka habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Stimmt, ja.
Aber lässt natürlich einiges hoffen jetzt für Lento Griffin. Wir wollen ihm aber jetzt auch nicht zu viel Druck auflasten. Alex Shaker, können wir noch kurz sagen, der hat auf der zweiten Runde nach der Frontline zurückgezogen. Lief alles auch nicht so gut für ihn. Ob da eine Verletzung noch hintersteckt, da habe ich jetzt keine Information. Weißt du da Näheres?
Nee, weiß ich nicht. Das ist bei Alex Shaker jetzt gerade aus der Ferne schwer einzuschätzen. Also ich habe da auch keine Informationen, weil das natürlich über ihn jetzt auch nicht irgendwie übermäßig berichtet wird, dann, wenn er da zurückzieht. War übrigens was sehr auffällig ist, ist, dass sehr, sehr viele auch zum Teil schon während oder nach der ersten Runde zurückgezogen haben. Also das sind tatsächlich 2-6 Spiele insgesamt. Bei Alex Shaker ist so ein bisschen das Warten auf die Champions Tour. Also das ist in keiner Weise böse gemeint, das sagt ja er selbst eigentlich so. Ich hatte fast sogar gedacht, dass er vielleicht pausiert. Er hat ja die Tourkarte auch nicht mehr im vollen Umfang. Aber klar nimmt er mit, was natürlich noch drin ist an Einladungen und Exemptions und so weiter. Aber es ist jetzt gerade nicht so die beste Zeit in seiner Karriere. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob da jetzt eine Verletzung mit im Spiel ist, weil er hatte schon zu kämpfen in dieser PGA-Tour-Saison. Da war irgendwas mal bei einem der letzten Turniere. Aber das können wir jetzt von hier aus ganz schwer weiterverfolgen. Also ich habe jetzt keine Standleitung zu ihm und keine Fragen, hey Alex, wie geht's? Aber hoffen wir einfach, dass er beim nächsten Auftritt, den er dann hat, dann wieder besser auftreten kann. Weil es ist sehr sprunghaft. Er hat gute Ergebnisse gehabt, gute Runden gehabt und auch mal wieder gar nicht. Das ist schwer einzuschätzen im Moment.
Werden wir auf jeden Fall natürlich auch beobachten hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Das machen wir in der gesamten Saison natürlich mit allen großen Touren, wo was passiert. Da sind wir mit dabei, schauen ganz genau hin und übermitteln euch unsere Analysen dann mehrfach wöchentlich hier mit unserem Podcast auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Nurgolf-Feed, dann seid ihr immer bestens informiert mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und da gerne auch eine kleine Rezension dalassen oder uns ein paar Sterne geben. Am besten beides. Da freuen wir uns dann sehr drüber, wenn wir auf diesem Wege von euch hören. Desiree, wir hören uns auch wieder. Erstmal vielen Dank für heute.
Sehr gerne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.